Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Diese Woche wieder mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Guten Morgen, Carsten.
Guten Morgen, Yannick.
Wir sprechen über Borussia Mönchengladbachs Spiel bei Bayer Leverkusen, über ein 1:1 und über das Debüt, jetzt habe ich mir was aufgeheizt, von Boguslav Eugeniusz Polanski. So heißt er ganz offiziell, aber man darf ihn Eugen nennen, das tun wir auch, so transparent können wir ja sein, denn du kennst ihn ja also mehr als die Hälfte seines Lebens, ich noch nicht ganz so lange. Jetzt hat er sein Trainerdebüt gefeiert in der Bundesliga, Borussias doppeltes Eigengewächs, und Carsten, ja, ein 1:1 ist, glaube ich, das, wo vor dem Spiel alle, also die Borussen, das Umfeld, die Fans, wir wahrscheinlich auch gesagt hätten, das sollte man mal unterschreiben.
Ja, ich glaube, das war ja sogar dein Tipp, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ah, jetzt hätte ich mich hier rühmen können und verpasse die Gelegenheit.
Wir beide aber richtig gelegen. Ich hatte 2:2 gesagt, hatte tatsächlich beiden Mannschaften 2 Tore zugetraut. Die waren ja auch möglich, das muss man sagen. Borussia hat ja sogar 2 Tore geschossen. Doch das werden wir im Detail ja gleich noch besprechen. Dieses Abseitstor der Gladbacher. Insgesamt war es für Eugen Polanski, bei dem ich tatsächlich damals 2005 auch seine ersten Schritte als Profi miterlebt habe, damals im Trainingslager im Winter, ist er dazugestoßen, richtig, hat unter Jupp Heynckes tauchte er dann auf aus dem Nachwuchsbereich, schoss dann ja auch gegen, das haben wir im Vorfeld der Partie ja schon dargestellt, schoss dann auch gegen Bayer Leverkusen bei einem, Yannick, 1:1, sein erstes Bundesliga-Tor. Das war, glaube ich, sein dritter Einsatz als Profi für Borussia Mönchengladbach und jetzt sein erster als Trainer. Und ich würde mal sagen, das Ganze, was in Leverkusen passiert ist, war sowohl für Eugen Polanski und seine Trainerkarriere und den Start derselben, als auch für Borussia Mönchengladbach sehr brauchbar.
Ja, das war sehr brauchbar, würde ich auch sagen. Es war, wie er selber gesagt hat, natürlich noch nicht optimal. Das wäre nur ein Sieg und das war auch nicht so fulminant, um mal ein eher älteres Wort aus der Sportjournalismus-Sprache zu benutzen, wie damals unter André Schubert, das Interimstrainerdebüt. Da stand es ja nach 21 Minuten 4:0. Dem war nicht so und der Ansatz, Carsten, war auch doch schon ein sehr gegenteiliger. Schubert hat das ja in einem sehr schönen Interview bei uns letzte Woche anlässlich des 10-jährigen seines Debütspiels und seiner Intronisierung, was er dann noch nicht nochmal erzählt. Also da war ja volle Kraft nach vorn und ja, wir können gut Fußball spielen, dann tun wir das auch und gucken, dass wir möglichst den Gegner weit weghalten von unserem Tor. Das war jetzt auch ein Ansatz bei Polanski, aber allein ja schon die Formation, die Aufstellung, das Personal suggerierten ja, hier wird erstmal dicht gemacht, nicht der Bus geparkt, was ja so die, sage ich mal, neufußballerische Umschreibung dafür ist, sich hinten reinzustellen, sondern verdichtet, wie das dann jetzt immer heißt. Das Zentrum vor allen Dingen, aber auch die Passwege für die Leverkusener, die Dribblingwege. Und so hat Borussia sich dann nach und nach, würde ich sagen, in dieses Spiel reingetastet. Und ich würde sagen, über diese Aufstellung müssen wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer reden.
Ja, definitiv, weil Eugen Polanski hat natürlich einige Akzente gesetzt gleich in seinem ersten Spiel. Wir können gleich ein bisschen spekulieren, ob ihm da vielleicht auch die Umstände ein bisschen, sagen wir mal, Antrieb gegeben haben. Hat aber umgestellt auf eine defensive Dreierkette im Ballbesitz. Spielten die Borussen ein 3-4-2-1 mit einer Dreierkette hinten, mit Kevin Dix wieder eingerückt als klaren Verteidiger. Dann auf den Außenpositionen kam Lukas Ulrich und Joe Skelly kehrte zurück als defensivere, ausgelegtere Variante. im Mittelfeld, der gegen Bremen, finde ich, mit einem guten Debüt eingestiegene Yannick Engelhardt, jetzt in der Startformation direkt an Philipp Sander vorbeigezogen und natürlich Rocco Reitz als Kapitän. Die beiden waren die Doppelsechs und davor dann eben diese zwei Zehner, eine Formation, die wir aus der Zeit von Adi Hütter kennen. Und die beiden Zehner, da war es ganz überraschend, Jens Kastrop, der in die Mannschaft rutschte, Eugen Polanski hat das dann auch später begründet, warum er, und weil er eben jemand ist, der sehr aktiv ist, weil er jemand ist, der vielleicht untriebig und vielleicht auch ein bisschen überraschend für Leverkusen, auf jeden Fall überraschende Personalie, daneben Kevin Stöger, können wir auch drüber diskutieren, wie weit überraschend das war. Und vorne Shuto Machino als schneller Mittelstürmer, nicht der Zielstürmer, aber natürlich in Leverkusen die Wahrscheinlichkeit, dass Gladbach vor allem im Strafraum des Gegners zugegen ist. Da wäre dann Haris Tabakovic, auf den wir später noch zu sprechen kommen, der Mann gewesen. Also so eine Aufstellung, finde ich, die gut war, die überraschte und bei der Eugen Polanski in einer gewissen Art und Weise schon starke Akzente gesetzt hat. Das war, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte für ihn.
Ja, und ich würde auch sagen, es war eine Mischung aus bewussten Akzenten und Akzenten, zu denen er gezwungen wurde von den Ausfällen von Robin Hack und Franck Honorat. Robin Hack, Meniskusriss, operiert am Samstag in München. Der wird mindestens 5-6 Wochen ausfallen. Also, was haben wir dann? Dann nähern wir uns schon Ende Oktober, Anfang November, genau, so um den Dreh. Also, ja, bis er dann wirklich fit ist, ist wahrscheinlich die November-Länderspielpause vorbei. Das wird eine Weile dauern. War ja ein richtiger Dauerbrenner, hatte davor 38 Spiele in Folge gemacht für Borussia. Und ja, Honorat ist so eine On-Off-Beziehung mit seinem Körper, sage ich mal, derzeit. Also wurde ja immer wieder in die Belastungssteuerung geschickt, auch vergangene Woche. Jetzt ist es ja gerade so, dass die Trainings dann bis auf das eine hinter verschlossenen Türen stattfinden. Da wollten und konnten die Borussen dann also ein bisschen auf Überraschungsmomente setzen. Und das war dann nicht nur der Ausfall von Honorat an sich, sondern eben auch die Tatsache, wie Polanski damit umgegangen ist. Und also da hat mich diese Doppelzehn schon überrascht. Ich glaube, da hätten wir jetzt nicht mitgerechnet, dass Jens Kastrop da sein Bundesliga-Startelf-Debüt feiert, zusammen mit Kevin Stöger, was dann schon ein bisschen logischer war, dass er reinkam. Aber wahrscheinlich hätten wir eher damit Reyna gerechnet. Nur ich würde sagen, gerade wenn wir jetzt mal dann auf Kastrop eingehen, ist das voll aufgegangen. Der war so umtriebig, wie man sich das erhofft. Erste Halbzeit fand ich bemerkenswert. 15 Ballaktionen, nur 4 Pässe gespielt. Also das war jetzt nicht seine Hauptaufgabe, aber er hat da geackert ohne Ende und eben diesen Lauf in die Tiefe gemacht, der beinahe schon das 1-0 gebracht hätte. Sehr schöner Ball von Rocco Reitz, super Abschluss, aber eben 30 Zentimeter zu früh gestartet. Und neben Kastrop, Kevin Stöger, Carsten, da haben wir ja viel kritisiert in den, ja nicht nur letzten Monaten, eigentlich seit er bei Borussia ist. Aber ich fand, der war in einem ganz guten und ausgewogenen Kevin-Stöger-Modus, so wie es eigentlich sein muss. Also hat viel initiiert, Pässe in die Tiefe gespielt, selber abgeschlossen. Eine sehr gute Flanke auf Machino in der zweiten Halbzeit, wo ich denke, oh, die auf den Kopf von Tabakovic, dann steht es vielleicht auch 1-0. Also deswegen muss man sagen, das war von hinten bis vorne schon irgendwie ziemlich ausgewogen und für eine Trainingswoche sah es sehr ordentlich aus.
Ja, also man hat vor allem gesehen jetzt zu Kevin Stöger, er ist ja schon der auf dieser Zehnerposition, der dann auch, wenn es darum geht, nach hinten zu arbeiten, sicherlich die erste Wahl ist im Vergleich zu den Alternativen, zu Reyna, zu Neuhaus, die später ins Spiel kamen und auch zu Kastrop. Kastrop an der Stelle, er ist ja die unglückliche Figur des ersten Auswärtsspiels gewesen in Stuttgart. Dort spielten die Borussen ja auch gut, anders gut, hatten da wirklich viele, viele Chancen, auch das Spiel für sich zu entscheiden. Dann kam ja Kastrop, dann kriegte er den Kopfball bei der Ecke nicht und Borussia verlor 0-1. Und jetzt auf dieser Position konnte er wirklich seine Wildheit, die ihn ja eigentlich auszeichnet, die aber ihn manchmal auch ein bisschen unberechenbar für den Gegner, aber auch für die eigene Mannschaft macht, richtig gut einbringen. Ja, und dann war Stöger daneben so ein bisschen der ruhende Pol, der Bälle kontrolliert hat, der mit seinen mit seiner Erfahrung dann einfach auch die Mannschaft ein bisschen mitgetragen hat. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Wir sind ja tatsächlich mit ihm öfter mal härter ins Gericht gegangen, weil wir beide, glaube ich, von ihm oder weil wir beide bei ihm noch viel mehr erwarten und ihm vielleicht auch viel mehr zutrauen aufgrund seiner fußballerischen Qualität, aber eben auch aufgrund seiner Erfahrung. Die hat er jetzt perfekt eingebracht. Also die Mischung stimmte bei Eugen Polanskis Debüt in der Mannschaft und später auch, Yannick, bei den Wechseln. Ich finde, das ganze Spiel hat vor allem eines gezeigt. Eugen Polanski hat einen Kader bei dem er sehr, sehr viele Möglichkeiten sieht und wo er auch gewillt ist, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn man sieht, du hast gesagt, ne, hätte da ein Tabakovic mit seiner Kopfballstärke gestanden, der dann am Ende reinkommt, der dann am Ende das Joker-Tor zum 1:1 erzielt, nach einer Ecke von Charles Herrmann, der auch reingekommen ist, der Speed auf dem Flügel wiederum gebracht hat, als es am Ende nötig war, noch nach dem 0:1 nochmal Gas zu geben. Und all diese Dinge zeigen, dass Eugen Polanski offenbar einiges sieht in diesem Kader, dass der Kader auch eigentlich ganz gut strukturiert ist, viele Möglichkeiten bietet, Breite bietet, auch aufgrund der Nachwuchsspieler, siehe Charles Herrmann, wahrscheinlich ab dieser Trainingswoche auch wieder Vail Moya. Und ja, dass der Trainer fast schon ein bisschen Glück hatte, in Anführungsstrichen, weil natürlich wird insbesondere Robin Hack, aber auch Franck Honorat fehlen, natürlich. Aber so hat es ihm die Entscheidung leichter gemacht und es war keine Entscheidung, wo er jemanden vor den Kopf stoßen musste. Natürlich, man stelle sich das vor, Robin Hack sitzt dann plötzlich auf der Bank oder Franck Honorat. Das ist natürlich ein Diskussionsthema, sowas. Das ist im Eugen Polanski erspart geblieben. Aber nochmal, die Tiefe des Kaders hat er wirklich richtig gut genutzt und eigentlich alle, gerade offensiv, alle Profile abgerufen. Später noch mit Flo Neuhaus, der sich da gut eingebracht hat, auch Rainer, der auch gewillt war, nach hinten zu grätschen. Also das hat wirklich alles gepasst und ich glaube, ja, es war einfach der Beleg dessen, was Polanski vorab gesagt hat, dass er einen Kader bekommen hat, in dem vieles stimmt und der vielleicht dann einfach an gewissen Stellen wachgeküsst werden muss.
Ja, und wir haben das ja schon nach seinem ersten Training vergangenen Mittwoch skizziert. Man muss ja immer aufpassen, wenn dann der Trainer neu ist, dass man auch so als Beobachter nicht plötzlich alles super findet, nur weil es irgendwie anders ist und erfrischend und will nicht sagen, dass da Show bei ist, aber es sind halt sehr bewusste Akzente auch, gerade was so eine Lautstärke angeht, die Emotionalität. Da ja, ist die erste Woche eines Trainers sicherlich nicht wie die fünfte. Im besten Fall fällt es nicht doll ab in der fünften, sondern so das Grundlevel wird auch angehoben. Aber ja, deswegen gilt es jetzt auch genau eben nicht jede Maßnahme komplett abzufeiern. Aber tun wir eben ja auch nicht und sehen ja auch noch, dass das was besser werden muss. Zum Beispiel würde man ja annehmen, es gibt irgendwann ja auch Heimspiele gegen schwächere Gegner, wo man dominanter auftreten muss, mehr mit Ball. Da bietet diese Grundordnung aber mit leichten Anpassungen auch das Potenzial zu sagen, Doppel-Sechs, davor dann nur der eine Zehner-Stöger, davor eine Doppelspitze, so Möglichkeiten gibt es zum Beispiel. Also ich fand es einfach jetzt als Grundgerüst, um der Mannschaft Sicherheit und Vertrauen zu geben, gut. Viele Spieler konnten sich dann eben auch mit dem Nebenmann irgendwie zur Sicherheit holen, gerade auf den Flügeln, viele Leverkusener gedoppelt, das war gut, weil dann eben Skelly bei Dix war, weil Lukas Ulrich bei Fabio Caudia war und in der Mitte der Abwehr, Carsten, fast schon Turm in der Schlacht, muss ich sagen, hat mich, ja, das würde ich jetzt so sagen, Nico Elvedi geradezu begeistert. Also das war der Nico Elvedi, man sagt, das ist jetzt schon ein gehobenes Innenverteidiger-Niveau. Ich will jetzt nicht wie Daniel Farke klingen und sagen, irgendwie einer der besten Innenverteidiger Europas, das nicht. Aber gar nichts von dem Nico Elvedi mit leicht hängenden Schultern, den man in schlechten Phasen erlebt, sondern ein echter Leader.
Ja, also er nimmt die Rolle an. Wir hatten das ja vor einigen Wochen schon mal thematisiert, dass eben Nico Elvedi in dieser neuen Konstellation wirklich der ist, diese Leader-Aufgaben auch übernehmen muss, aber auch gewillt ist, das zu tun. Und das hat er natürlich insbesondere in Leverkusen jetzt gezeigt. Ich finde, er hat einfach diese Körpersprache, die du schon angesprochen hast, aber ich finde, er hat auch noch mal an seinem Körper gearbeitet. Er wirkt also richtig, das ist ein richtiger Typ jetzt auf dem Platz und auch einer, der dann wirklich mal nachfasst, wenn er in einem Zweikampf, als er sich die gelbe Karte geholt hat, als er da wirklich ganz wichtig eine Umschaltaktion der Leverkusener unterbunden hat, mit einem Wegdrängen des Gegners, dann noch mit einer nachgezogenen Grätsche. Also der ist sehr präsent und gerade auch für Kevin Dix und man darf es ja nicht vergessen, Kevin Dix ist Bundesliga-Novize, ist ganz neu in der Bundesliga, muss sich daran gewöhnen, hat in der dänischen Liga zuletzt gespielt, was eine ganz andere Nummer ist und natürlich dann auch Fabio Caudia, immer noch ein junger Kerl und immer noch einer, bei dem man schon merkt, dass er noch ankommen muss in der Bundesliga. Und da ist Nico Elvedi dann der Sturm in der Schlacht. Und am Ende, um das jetzt so martialisch auszudrücken, ich bin eigentlich kein Freund von diesen Sachen, aber naja, er hat es auf jeden Fall auf den Platz gebracht, was man von ihm erwartet, schon lange erwartet, aber er bringt es jetzt eben auf den Platz. Das ist die positive Entwicklung. Und dieses angesprochene System oder diese Grundordnung, dieses 3-4-2-1 oder 3-4-1-2, wie gesagt, Adi Hütter favorisiert kritisierte das auf jeden Fall als Hauptsystem. Eugen Polanski hat es ja zuletzt auch oft in der U23 spielen lassen. Ich glaube, dass es eben viele Möglichkeiten bietet, einmal um das Zentrum natürlich ein wenig zu stärken, aber gerade im Zentrum hat Gladbach ja auch unglaublich viele Möglichkeiten. Die Doppelzehn beispielsweise mit Neuhaus und Reiner zum Beispiel, das ist eine komplett offensive Variante, oder mit Reiner und Stöger oder mit Neuhaus und Stöger. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Varianten, die man sich da vorstellen kann, mit ganz unterschiedlichen Profilen, wie es so schön heißt. Also das ist eine spannende Geschichte, auch in dieser Konstellation mit diesem 3-4-2-1, 3-4-1-2. Und ich bin gespannt, wie es jetzt dann im Heimspiel gegen Frankfurt sein wird. Da kommt ja auch eine Top-Mannschaft und in den vergangenen Jahren, Yannick, bei Marco Rose war es so und auch bei Gerardo Seoane war diese Dreierkettenvariante oder eine Dreierkettenvariante gerade in Top-Spielen ja immer das Heilmittel oder der Ansatz, mit dem man versuchte, der Sache dann Herr zu werden. Ich bin wirklich auf dieses Heimspiel gespannt, wie die Gladbacher auch dieses Emotionen, was sie aus Leverkusen mitbringen. So ein spätes Tor, das bewegt ja unheimlich viel. Das war ja auch wie so eine Explosion. Die Fans waren komplett da hinter im Stadion, da klar dominiert. Also alles spricht dafür, dass Gladbach eine Menge aus Leverkusen mitnehmen kann.
Ja, denn das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Es wäre ja um ein Haar ohne Ertrag nach Hause gegangen. Also in der 67. Minute hatte sich die Torlos-Serie dann auf Platz 2 in der Vereinsgeschichte geschoben und die Uhr lief und es fiel das 0-1. Da muss man sagen, das war schon ein bisschen ärgerlich. Also Leverkusen hatte diese Riesenchance nach wenigen Minuten durch Patrick Schick. Das war einerseits ein bisschen blöd, weil das Foul von Ulrich sehr ungestüm war. Dann weiß man, Grimaldo ist am Ball, der bringt ihn in die Mitte. Und Patrick Schick aus wenigen Metern, Moritz Nikolas mit einer, ich habe gesagt, wahrscheinlich Top-5-Parade seiner Bundesliga-Karriere. Die ist ja jetzt auch schon 50 Spiele alt. Das war enorm wichtig. Wenn du nach 9 Minuten unter einem neuen Trainer in Rückstand gerätst, glaube ich, dann läuft das so anders, wie es anders laufen kann, wenn Kastrops Tor zählt, in die andere Richtung eben. Aber darüber hinaus gab es nicht diese Riesenchancen, bis dann eben ja Leverkusen in fast schon einer Art Kontersituation Borussia da auf dem Flügel auf dem falschen Fuß erwischt hat. Fabio Caudia zu zaghaft. Da muss ich sagen, ja, will jetzt nicht zu sehr auf Einzelnen rumreiten, aber da war ich schon durchaus wieder enttäuscht, weil er in einigen Szenen eben entscheidend gewackelt hat. Das ist nach wie vor sein großes Problem und ist so ein bisschen, ja, dann die Variable in Sachen Dreierkette, die einen sagen lässt, okay, ist das die stabilste Lösung, aber vielleicht schwimmt er sich ja dann in den nächsten Wochen weiter frei. Dann stand es eben 0-1 und Borussia hat erstmal angefangen zu wechseln, dann konnten wir so sehen, nach dem 0-1, wie Polanski agiert, Neuhaus kam, dann zwei Doppelwechsel und ja, am Ende macht es eine Standardsituation mit einem Bundesliga-Debütanten, du hast angesprochen, Charles Herrmann, der auch diesen Mut verkörpert hat und man muss sagen, einfach eine super Ecke, ein Kopfball, bei dem Tabakovic gar nicht so hoch steigen musste, aber so ist das mit 1,96 manchmal, da muss man nur ein bisschen hüpfen und dann eben diese pure Ekstase und ich würde behaupten, Carsten, dadurch ist dieses 1-1 jetzt wahrscheinlich wertvoller, als wenn Kastrops Tor gezählt hätte und man dann einfach den Ausgleich kassiert, weil das war für alle Beteiligten ein gefühlter Sieg.
Ja, also definitiv. Am Ende ist es halt so, du gehst mit diesem Erfolgserlebnis, mit diesem Tor, mit dem ersten Saisontor, mit dem ersten Tor von Haris Tabakovic, der ja auch schon verdammt wurde von vielen Leuten in den Diskussionen, die in den Internetforen laufen, der jetzt aber gezeigt hat, wenn er die Bälle bekommt, dann macht er die auch rein oder kann sie reinmachen, dann hat er diese Qualität. Es muss halt das Spiel dann entsprechend ausgerichtet sein. Für ihn also ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, aber auch für die ganze Mannschaft, die belohnt wurde dafür, dass sie eben nach dem Gegentor eine gewisse Resilienz gezeigt hat, sich wieder reingegangen hat und reingehängt hat in das Spiel und unbedingt noch versucht hat, diesen Ausgleich zu erzielen. Polanski sagte, wir sind wieder in die offensive Struktur gekommen und genau das war auch zu sehen. Alleine der Wechsel von ihm, denn eben Tabakovic zu bringen, der dann ganz klar macht, wir wollen gehen nach vorne, weil Tabakovic eben dieser Strafraumstürmer ist und das Ziel war dann der Strafraum, musste das Ziel sein, weil Tabakovic eben da war. Das ist auch eine Botschaft an den Gegner gewesen und die hat gewirkt. Also Leverkusen, man war spürbar dann unsicherer und war auch überrascht, dass die Gladbacher da nochmal so reingekommen sind. Das hat man klar gemerkt. Und es war ja auch vorher in ein, zwei Situationen schon die Möglichkeit da, vielleicht zu einem guten Abschluss zu kommen. Darum war der Ausgleich am Ende auch verdient für die Borussen, weil sie eben nicht aufgegeben haben. weil sie das Spielglück erzwungen haben. Und ja, das ist dann eben der Unterschied zu einem Spiel in Stuttgart, dass man 0-1 verliert, am Ende eben nicht mehr zum Ausgleich kommt oder den Ausgleich kassiert. Und hier eben dieser späte Ausgleich. Und das sind alles Pluspunkte für Eugen Polanski. Wir dürfen auch nicht vergessen, Yannick, es ist ja sozusagen sein erstes Bewerbungsspiel gewesen, um aus seiner Pole-Position als Kandidat für den Cheftrainerposten mehr zu machen, nämlich einen fixen Cheftrainerposten. Er hat auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele Argumente geliefert, da dann eben auch wirklich nicht nur in der Pole-Position, sondern auch der Mann dann zu sein, der den Job bekommt. Und ja, ich bin gespannt, was die Gladbacher jetzt mitnehmen nach Frankfurt. Auf jeden Fall gute Gefühle. Und das ist ja schon mal ein ganz riesiges Plus im Vergleich zum Bremen-Spiel vor einer Woche, als ja wirklich absolut emotional und generell Land unter war in Gladbach. Also von daher hat Leverkusen das Spiel in Leverkusen, hat dieses 1-1, dieses erkämpfte, aber auch wirklich verdiente 1-1 wirklich was gebracht, was die Stimmung angeht.
Ja, und da hat man dann schon fast das Gefühl, es soll dann so sein in der Nachspielzeit, dass dieser Ausgleich fällt, dass das einfach Teil dieses Anfangs ist, den ja so ein Trainerwechsel immer bedeutet, der Zauber, der dem dann irgendwie frei nach Hermann Hesse innewohnen muss. Und das kann man mitnehmen. Also da muss man sich nicht für entschuldigen, zumal es eben auch verdient war in meinen Augen und jetzt nicht irgendwie ergaunert gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die in einem Findungsprozess ist, wie Borussia. Es war ja ein historisches Duell zweier Trainer, die am vierten Spieltag aufeinander trafen und während der Saison installiert wurden. Weiß nicht, wann es das, ich glaube, es hat es noch nicht gegeben. Ich habe zumindest nichts auf dem Schirm dergleichen. Ja, deswegen hat man das genutzt. Jetzt muss man auch mal zu Hause was reißen. Jetzt muss man vielleicht auch schauen, dass man mal so zwei Tore erzielt und sich nicht ganz so mühsam wie das Eichhörnchen ernährt. Nach 540 Minuten ist diese Serie jetzt geendet. Demnächst dann vielleicht auch mal nicht in der Nachspielzeit und. Also es gibt weiterhin viel zu tun, aber ein Anfang ist gemacht und ja, die erste Woche von Eugen Polanski ist vorbei. Carsten, wir haben ihn ja viel beobachtet, soweit wir eben konnten, im Training, auf der Pressekonferenz, ihn mit Fragen gelöchert und. Ja, deswegen, was war so dein Gesamteindruck von ihm? Er bringt natürlich schon diese Emotionalität mit, würde ich sagen. Ich fand ihn aber auch an den richtigen Stellen demütig angesichts der Aufgabe. Und das ist ja auch wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Borussen ihn noch nicht fest installiert haben. Nämlich, dass man sagt, es prasselt, wie Roland Wirkus sagt, viel auf einen ein als Bundesliga-Trainer. Das muss er sich erstmal anschauen und er hat es an manchen Stellen ja auch schon gemerkt, nämlich bei seiner ersten Begegnung mit dem VAR, aber das ist jetzt nicht entscheidend für ob er den Job festbekommt, aber ist eben schon für ihn auch eine besondere Situation.
Ja, das hat er auch herausgestellt. Also mir hat das wirklich gefallen, wie er bei seiner ersten Pressekonferenz aufgetreten ist. Jetzt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel wirkte er schon deutlich lockerer, auch sogar noch als am Donnerstag, als er vorgestellt wurde bei seiner ersten Spieltags-PK. Da hat er seine Mütze ein bisschen ins Gesicht gezogen. Auch sowas schafft ja auch dann noch mal ein bisschen, ja, so eine kleine imaginäre Mauer um einen herum, um sich vielleicht dann eben auch wohler zu fühlen. Aber jetzt hat er eben da gesessen und hat wirklich auch erlöst, weil er eben auch diesen Punkt mitgenommen hat, weil eben die Effekte da waren. Das hat er gemerkt. Das hat man schon gespürt, dass das, was auf dem Platz passiert ist, einfach ihn auch ein wenig frei gemacht hat. Und trotzdem ist ja diese Demut, er weiß das auch. Neben ihm saß ja nun der Hjulmand, der eine Woche vorher nach dem Sieg gegen Frankfurt noch total gefeiert wurde und jetzt erklären musste, warum es gegen Borussia Mönchengladbach, gegen das Bayer Leverkusen klar als Favorit in die 90 Minuten gegangen ist, da eben nicht gewonnen hat und warum dann eben noch dieser Ausgleich gefallen ist. Das ist unbefriedigend für Bayer Leverkusen und da saß dann eben der neue Trainer und Polanski weiß das natürlich. Der Wert dieses 1-1 von Leverkusen, der wird sich dann gegen Frankfurt erweisen, weil es muss langsam der erste Sieg her. Borussia ist in der Tabelle einen Platz runtergerückt, ist Tabellen 17. in der Fußball-Bundesliga, braucht dringend Siege, nicht nur Tore, nein, es müssen Siege her und das sollte jetzt in den beiden Heimspielen gegen Frankfurt und Freiburg passieren. Da geht es gar nicht nur darum, dass Eugen Polanski sich weiter Pluspunkte in seiner Bewerbungsphase sammelt, sondern wirklich darum, dass Borussia Mönchengladbach in die Pötte kommt und da nicht den Anschluss verliert und dann wirklich sich in der Länderspielpause aber richtig im Abstiegskampf befindet. Also von daher ist eine Menge zu tun. Frankfurt kommt auch nach, ja, sagen wir mal, einer Gala international, aber doch zwei Niederlagen in der Bundesliga hintereinander und einem recht deprimierenden, glaube ich, 3-4 gegen Union Berlin auch ein bisschen als geprügelter Hund daher, wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel, auch das einzuschätzen, weil wenn Frankfurt verliert, dann dürfte da auch die gute Laune sich verziehen. Also spannendes Spiel auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie Eugen Polanski damit umgeht, aber die erste Woche hat er richtig gut moderiert, hat sich gut verkauft, jetzt wirklich mit einer ganz anderen Selbstsicherheit nochmal auch in Leverkusen auf dem großen Podium. Das darf man ja nicht vergessen. Auch diese Situation ist neu für ihn. Er hat natürlich als Trainer oft schon Spiele analysiert, resümiert, aber eben in der Regionalliga, wo er nicht so im Fokus stand. Also insgesamt gut gemacht und ja, man merkt einfach, dass er schon auch Profi ist, schon seit langen und vielen Jahren.
Ja, und wir müssen vielleicht in Sachen Trainersuche einmal alle auf dieselbe Seite bringen, wie man sagt. Es gab ja die Ansage, der Markt wird trotzdem sondiert. Da haben wir auch schon gesagt, ja, hoffen wir mal, dass sie immer den Markt sondieren, weil das ja, ne, irgendwann muss ja man ja auch den nächsten und übernächsten Trainer einstellen. Deswegen sollte man im Bilde sein, was der Markt so hergibt. Dann konnten wir schon am Donnerstag was, glaube ich, sagen, Gespräche mit Pellegrino, Matarazzo. Nein, es gibt keine Gespräche mit niemandem. Wird gerade verhandelt oder gesprochen. Du hast es gesagt, Polanski ist in der Pole Position und das ist ja ein Bild aus der Formel 1. Und es ist nicht so, dass da 23 Kandidaten hinter ihm sind und ihn überholen wollen und das auch schnell können, wenn sie nämlich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, er nicht so gut aus den Startlöchern kommt. Er ist der große Favorit. Ich sage mal so, es soll klappen mit ihm. Das hoffen alle bei Borussia. Das ist das Ziel aller. Und ja, er kann sich das Ding jetzt sozusagen holen, den großen Preis der Gladbacher Trainersuche.
Ja, definitiv. Und wenn man sich das mal anschaut, jetzt die Konstellation in Leverkusen, der Trainer, ein Eigengewächs aus der eigenen Akademie, über den Profi eben da reingekommen und jetzt auch als Trainer, der in Gladbach ausgebildet wurde, in verschiedenen Positionen als Coach schon gearbeitet hat, von verschiedenen Trainern dann weitergebildet wurde, sich in der U23 bewährt hat und dann eben jetzt als Eigengewächs da. Dein Kapitän Rocco Reitz ist ein Eigengewächs, dein Torwart Moritz Nikolas ist jemand, der aus dem eigenen Nachwuchs gekommen ist. Also das ist schon dann eben auch Fohlenphilosophie auf dem Platz gelebt. Und natürlich ist das der Wunsch der Gladbacher, diesen Eugen Polanski dann auch fest zu installieren, weil er ist ja auch ein Typ. Das muss man ganz klar sagen. Ein Typ, der dann in der Öffentlichkeit auch wirkt, auf den die Leute Lust haben. Und das war ja genau das Problem dann am Ende bei Gerardo Seoane, dass er wirklich selbst gemerkt hat, dass da kaum noch Kredit in der Öffentlichkeit war. Und das muss man im Blick haben. Und ich glaube einfach, dass Eugen Polanski, die Tatsache, dass er installiert wurde, ihn dann wieder zurückzuziehen, da weiß ich nicht, ob welche Folgen das dann auch hat. Einerseits und zum anderen macht er einfach bisher in diesen 90 Minuten, du hast es gesagt, wir wollen das jetzt nicht überbewerten, aber er macht einen guten Job, er macht einen guten Eindruck. Und die Frage ist ja auch, ob ein Trainer, der dann von außen kommt, dann wirklich viel mehr Garantien bietet, da eben wirklich diesen Job ganz anders zu machen, erfolgreicher zu machen. Natürlich, wenn ein Raúl zum Beispiel kommen würde oder ein De Michelis, das sind Spieler mit einem großen Namen, aber auch Eugen Polanski ist ja auch ein gestandener Bundesligaspieler. Klar, Raúl hat dann noch Real Madrid hinten dran und all diese Dinge, aber Eugen Polanski hat eben dieses Eigengewächs, dieses, wir haben einen Trainer, der Borussia Mönchengladbach ist, gebürtiger oder aufgewachsen in Viersen, unweit, ja, nicht, wirklich nicht weit weg vom Borussia-Park, als Jugendspieler alles durchlaufen, Kapitän gewesen in verschiedenen Jugendmannschaften, dann die ersten Profischritte in Gladbach gemacht, dann ein wenig profimäßig die Welt bereist, in verschiedenen Clubs gespielt, mit Top-Trainern zusammen gearbeitet in den Clubs. Also da ist einfach viel drin in dieser Personalie, auch viel Geschichte, gute Geschichte mit drin. Das darf man ja nun wirklich nicht vergessen. Und darum, wenn das so kommt, dass eben Eugen Polanski auch jetzt in den nächsten Spielen sich da weiter empfiehlt, wenn das so weitergeht, dann ist er absolut der richtige Mann für Borussia Mönchengladbach.
Jetzt hast du über deine Analyse zum Spiel und im Grunde auch so ein bisschen zur ganzen Woche geschrieben, ein guter Neustart mit Polanski, aber nur ein Anfang. Es gibt ja auch neben der Trainerposition noch viel, was unterwegs ist, was diskutiert wird, was, wo wir sagen können, auch nicht ohne Grund diskutiert wird, weil eben auch der Verein in anderer Hinsicht sondiert und sich überlegt, wie er die Zukunft gestaltet. Also da reden wir natürlich auch viel im Hintergrund mit Leuten, mal mit welchen, die fest im Verein sind, mit anderen, die aber viel mitbekommen und hören. Und Carsten, ja, wie soll man es zusammenfassen? Es geht natürlich um Borussias Managersuche. Bestätigt bei uns damals im Interview von Roland Wirkus, ja, sie suchen einen Sportdirektor, sozusagen die Nils-Schmattke-Lösung in diesmal funktioniert sie. Es geht ja aber schon auch weiter, das Spektrum ist breit. Manchmal geht es vor, nee, eigentlich ist es irgendwie, ist Wirkus quasi schon weg, und das andere ist, nee, also spätestens oder frühestens im Sommer, sagen wir es so, gibt es eine Übergabe. Dazwischen ist ja viel möglich in diesem Spektrum. Der Name Nils Ole Boog ist schon der, der sich sehr verfestigt hat. Aber es geht dann schon noch sehr um den Zeitpunkt und um die Konstellation, wie Borussia das eben löst, wie auch ein Übergang, sage ich mal, auf dieser Sportchefposition gestaltet wird. Kann man das so zusammenfassen, auch wenn es ja quasi, also noch keine Nägel mit Köpfen gemacht sind und es nicht so einfach zusammenzufassen ist?
Ich würde jetzt mal sagen, ich kann mich meinem Vorredner vollumfänglich anschließen. Natürlich, also erstens hat Roland Wirkus ja bei uns im Interview auch bestätigt, dass ein Sportdirektor gesucht wird. Und das, das ist also ganz klar aus dem Verein auch zu hören, dass natürlich der Name Nils Ole Boog einer von denen ist, die auf der Liste stehen, und dass es da vielleicht auch um die Konstellation geht, in der er dann eingedockt wird, wenn er dann derjenige ist, für den sich entschieden wird. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Und ja, jetzt nach der Entlassung von Gerardo Seoane kam natürlich auch diese Personalie wieder auf den Tisch. Am Wochenende vor dem Leverkusen-Spiel wurde eben viel diskutiert, gerade auch über Boog. Es gab dann sogar schon ein KI-generiertes Bild, wie Boog mit Polanski diskutiert. Das sind so Dinge, dieses Thema werden die Gladbacher nicht los. Rainer Bonhoff hat sich dann ja nochmal ganz klar, und er hat das auch bei uns im Interview getan, ganz klar für Roland Wirkus ausgesprochen. Und ja, viele Dinge, die da einfach auch gemacht worden sind vom Sportmanager, die sind ja auch tatsächlich funktionierend, muss man ja sagen. Tabakovic macht jetzt das Tor in der Art und Weise, wie Wirkus das auch immer gesagt hat, eben als Kopfballspieler. Der Kader hat offenbar, das hat Eugen Polanski jetzt ja auch nachgewiesen, viele Optionen, die er bietet, die dann eben auch richtig ausgespielt werden können. Und klar, natürlich hat ein Kader von Borussia Mönchengladbach auch immer seine Schwächen. Also ich bin sehr gespannt, wie das an der Stelle weitergeht, dass ein Sportdirektor kommen soll und wird. Das können wir, glaube ich, mit einem grünen Haken dran machen. Die Frage ist tatsächlich, wann und welche Konstellation. Das ist schwer zu sagen. Da gibt es, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Verein sich da schon ganz sicher ist. Aber erstmal ist die Hauptthese, dass, ob das dann Nils Ole Boog oder jemand anders ist, der dann erstmal mit Roland Wirkus da zusammenarbeitet und eingearbeitet wird. Das wäre wahrscheinlich der Weg, der Borussia-Weg wahrscheinlich auch. Und dann wird man sehen. Aber wann das dann stattfindet, das ist schwer zu sagen. Also ich würde jetzt ganz kurzfristig das nicht verorten.
Genau. Und wahrscheinlich vom Horizont, wie ich gesagt habe, spätestens im Sommer eine komplette Übergabe. Jetzt hat man, also man hat ja nicht wie bei einem Trainer, wenn man den entlässt, den Druck, das sofort zu machen. Also man hatte auch beileibe nicht den Druck, das letzten Montag zu machen. Erstmal muss ja auch alles geklärt sein mit einem, der dann dazukommt. Also da muss ja auch alles passen. Der hat einen Job, den er in dem Fall Nils Ole Boog in Elversberg sehr gut macht. Ja, gerade vorne dabei in der zweiten Liga. Da hat der Umbruch wirklich gut funktioniert. Und es wird ja auch darum gehen, dass Roland Wirkus ja nicht wie Gerardo Seoane dann den Verein verlässt, sondern es geht darum, auch für ihn die Position zu schaffen, auf der er, ja, muss man dann sagen, aufgrund seines Alters Richtung Ruhestand geht, aber der ist ja noch ein paar Jahre entfernt, so, und das hat er bei uns ja auch immer klar gemacht, dass er ja da noch nicht sieht, dass er ganz Schluss ist, aber ihm ist auch klar, dass es dann darum geht, eben die Zukunft einzuleiten, nur eben der Zeithorizont, wie gesagt, das muss alles geklärt werden, und du hast auch richtigerweise gesagt, dass man sich innerhalb des Vereins da jetzt vielleicht auch noch nicht komplett einig ist, also da wird schon jetzt gerade genau das alles diskutiert. Aber ich meine, es gibt viele Gremien, es gibt viele Personen, die da was zu sagen haben, es gibt viele Personen, die Input geben. Und ja, da muss dann auch einfach die Lösung erarbeitet werden, die durch alle Gremien geht, die von allen abgesegnet wird, mit der man, die man nach draußen kommunizieren möchte. Und dann muss man sich auch überlegen, wie genau man das tut. Und ja, und wie gesagt, wenn dann noch jemand kommt, muss ja auch mit dem alles geklärt werden. Also es gibt dann schon noch einiges abzuarbeiten und wahrscheinlich kann man Carsten sagen, das ist dann schon ähnlich wie das, was Eugen Polanski gerade mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz im Analyseraum in der Kabine erarbeitet, nur eben ja eher so in den Büros, in der Geschäftsstelle.
Ja, ich meine, natürlich ist ein Club auch da. Also die Dinge sind eben ein Prozess und natürlich ist ein Club auch immer auf der Suche nach der optimalen Strategie und Struktur im Verein, in den Gremien, in den Führungsetagen. Das ist ja ein ganz normaler Prozess und das hat auch nicht unbedingt mit handelnden Personen zu tun, sondern eben, dass eben Möglichkeiten, die auf dem Markt sind, mit ins Kalkül gezogen werden, dass eben Entwicklungen, die da sind. Roland Wirkus hat es ja auch gesagt, dass der heutige Fußball eigentlich gar nicht mehr von einem Manager alleine zu regeln ist, sondern dass da eben dieser Sportdirektor, der dann kommen sollte, so wie es damals eben Nils Schmadtke war, was einfach nicht gepasst hat, dann eben unterstützt oder eben zusammengearbeitet wird. Also das ist eigentlich der rote Faden, das Zusammenarbeiten. Das war ja nun bei Schmadtke irgendwo das Problem. Das sind Dinge, die wie im Prozess einer Mannschaftsentwicklung einfach immer weitergehen und immer wieder neu bewertet werden müssen und auch neu bewertet werden. Die Gladbacher setzen gerade an der Stelle natürlich auch viel auf Konstanz, was Vorteile natürlich hat, was natürlich auch immer wieder in der Diskussion steht. Und deswegen ist auch ganz klar, also ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass sowohl die offene Trainerfrage, die ja so lange offen ist, bis gesagt wird, das macht jetzt Eugen Polanski oder das macht jetzt XYZ, ebenso wie die Managerfrage, bis klar ist, das passiert jetzt dann und dann und das wird dann und so sein. Solange wird natürlich werden diese Themenkomplexe natürlich für Unruhe sorgen um den Club herum, weil eben darüber diskutiert wird, weil Ideen reingeworfen werden, weil Namen reingeworfen werden, weil natürlich wir Medien auch spekulieren, gerade was die Trainerfrage angeht. Aber nochmal, was das angeht, Pole Position da, ganz klar Eugen Polanski. Und wenn das so weitergeht, wie es sich angelassen hat, glaube ich auch nicht, dass ich da nochmal jemand vorbeidrängeln kann. Und in der Managerfrage, da geht es dann halt wirklich darum, wie passen die Sachen in die dann irgendwann festgelegte Lösung für Borussia Mönchengladbach hinein. Aber dass Nils Ole Boeck da immer, egal in welcher Konstellationsüberlegung, eine Rolle spielt, davon können wir, glaube ich, ausgehen. Darum würde ich ihm jetzt auch so ein bisschen dieses Etikett Pole Position anheften. Aber wie gesagt, das wird nicht in den nächsten Tagen passieren, glaube ich, vermute ich, sondern da werden die Gladbacher sich schon noch Zeit nehmen. Und ich glaube, das, was wir vergangene Woche gesagt haben, erstmal sollen die Dinge auf dem Platz geregelt werden. Und da gibt es ja nun auch noch einiges zu tun.
Ja, und es ist sicherlich auch anzunehmen, dass die Hoffnung da ist, jetzt beginnt etwas zu entstehen unter Polanski. Man hat da schon mal die Lösung gefunden und dann ist das einfach der weitere Akzent des Neuanfangs, der signalisiert irgendwie, ja, der Verein frischt sich auf, es geht in die Zukunft. Das muss man ja sagen. Also auch wir sind ja oft uneins, ne, oder diskutieren eben auch lebhaft, was Roland Wirkus Wirken bei Borussia angeht und seinen Anteil an dem Positiven und dem Negativen. Das gehört ja auch dazu und wir wissen, dass ihr das auch tut und sicherlich der Tenor draußen grundsätzlich etwas negativer ist, was man wahrscheinlich auf jeden Fall sagen kann, auch je nachdem, wie man es dann framed, also entweder Roland Wirkus hat sich auch etwas aufgeopfert natürlich in diesen schwierigen Jahren oder er hat sie mit zu verantworten, muss man natürlich sagen, sein Name ist ja auf jeden Fall verbunden mit diesen letzten 3,5 Jahren, weil er nun mal der Geschäftsführer Sport war. So, und diese letzten 3,5 Jahre sind sehr geprägt von dieser Tristesse, Mittelmäßigkeit, wenig Aufbruch und ja, manchmal ist es dann irgendwie so wie bei so einem Trainerwechsel, ne? Also man guckt sich das erste Training an und denkt sich, ja, alles ist befreit, plötzlich ist alles positiv, emotionaler und so. Also ja, deswegen ist es dann vielleicht einfach auch ein Baustein auf dem Weg dahin, dass Borussia Mönchengladbach wirklich dann mal aufbricht in die Zukunft, weil ich glaube, da sind sich ja alle einig, diese ja Schwere, die über den letzten Jahren lag, die muss der Verein unabhängig von den Personen auch einfach mal hinter sich lassen. Es muss jetzt einfach mal wieder so ein positiver Vibe entstehen und mal schauen, ob wir in ein paar Wochen, Monaten und Jahren sagen, Mensch, in dieser letzten Minute in Leverkusen war das vielleicht einer der ersten Mosaiksteine.
Ja, das ist wie alles im Fußball die Nachbetrachtung. Also ich glaube, dass Roland Wirkus was, wenn man die Mannschaftsentwicklung angeht, da mit Sicherheit einige wichtige Transfers gemacht hat. Ich meine, wir haben es ja selber in der vergangenen Saison ausführlich hochgelobt mit Kleindienst, wie wichtig und wie groß dieser Transfer für Borussia Mönchengladbach war. Also es ist nun mal ein Transfer, den Roland Wirkus gemacht hat. Auch jetzt glaube ich, dass Gio Reyna der Mannschaft noch was geben wird, dass die Transfers, die sich eben in diesem Sommer gemacht wurden, dass da noch was passieren wird. Also ich glaube, es ist einfach eine komplizierte Zeit, in der Roland Wirkus diesen Job macht, mit allen Rahmenbedingungen. Natürlich macht er nicht alles richtig, das nimmt er auch überhaupt nicht für sich in Anspruch, glaube ich. Das wäre dann auch zu viel gesagt. Aber es ist wirklich schwierig und der gesamte Club hat ja, hängt gar nicht, wie du schon gesagt hast, an einzelnen Personen. Der Fußball hat sich entwickelt, das ganze Geschäft entwickelt sich immer wieder neu. Es werden immer wieder neue Fragen an den Fußball gestellt. Es gibt immer größere Gaps, die da entstehen, alleine durch die Club-WM. Jetzt haben der FC Bayern und Borussia Dortmund ganz andere Summen verdient. Dann gibt es immer wieder auch die Dinge, wie geht Borussia die Auslandsvermarktung an? Was wird mit dem Stadionnamen passieren? Natürlich, wie wird es personell weitergehen? Es wurden Entscheidungen getroffen, dass eben Rainer Bonhoff, der Nachfolger von Rolf Königs als Präsident, ist da auch der Wirtschaftsmann durch den Mann aus dem Fußball ersetzt. Wie es auch da, wie lange und was da weitergeht. Also es sind einfach viele Dinge, die sich auch in der Zeit entwickeln. Aktuell bin ich wirklich der Meinung, ist das Allerwichtigste, das eben sportlich hinzubekommen. Da geht man eben jetzt diesen Weg mit Eugen Polanski, auch einer aus dem eigenen Stall. Also es gibt ja auch viele, die sagen, zu viel eigener Stall bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt bei Eugen Polanski wird es positiv bewertet. Und am Ende, glaube ich, egal über was wir sprechen, zitiere ich nochmal Dieter Hecking, den früheren Gladbach-Trainer, nichts ersetzt Siege. Also wer gewinnt, hat recht, egal wie. Und da sollten sich die Gladbacher mal zu befleißigen, jetzt einfach mal den ersten Saisonsieg zu schaffen, um an der Stelle sportlich einfach wieder ruhigere Fahrwasser hinzukriegen. Und der Rest wird sich dann auch ergeben, weil natürlich auch für mögliche Kandidaten auf allen Ebenen ein Verein, der nicht in großer Gefahr steht, natürlich interessanter ist als ein Verein, der gerade dabei ist, vielleicht abzuschmieren. Also von daher ist es einfach ganz, ganz wichtig, was in den nächsten, ja, vielleicht sogar 180 Minuten auf dem Platz passiert, bis hin zur Länderspielpause. Dann irgendwann kommen dann Robin Hack und Kleindienst zurück. Irgendwann ist dann Gumbo wieder da und dann wird man sehen, wie auch die Prognose von Roland Wirkus, der gesagt hat, dann erst können wir den Kader wirklich bewerten, einzuordnen ist. Aber für den Moment sehe ich einfach bei Eugen Polanski die Lust daran, diesen Kader, wie er gerade ist, mit den Schwächen, mit den Verletzungen, mit den Möglichkeiten vor allem, die er sieht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, den Polanski hat. Er sieht es positiv. Er sagt, ich habe einen Kader, in dem viel drin ist und ich habe Lust, was damit zu machen. Ich bin gespannt, was er gegen Frankfurt daraus macht.
Ja, genau. Und Lob für die Arbeit muss sich dann einfach in Zukunft auch eben aus Resultaten und wirklichen Entwicklungen ergeben. Das fand ich jetzt nicht ganz so glücklich im Interview von Rainer Bonhoff zum Beispiel bei The Zone. Natürlich ist es wichtig, dann auch nochmal Gerardo Seoane einfach zu danken für seinen Einsatz. Und klar, ich glaube, dass Bonhoff einer der größeren Wirkus-Befürworter ist. Das scheint auch durch. Aber es ist mir dann immer zu viel Begründung der positiven Arbeit darin, dass jemand irgendwie die Umstände akzeptiert hat und irgendwie nicht geklagt hat. Es müsste ja im ganzen Verein einfach der Spirit sein, das betrifft dann jetzt nicht nur Trainer und irgendwie Sportchef, diese Umstände zu ändern, sich nicht zu ergeben und zu sagen, ah, irgendwie da geht jetzt nichts. Doch, es muss immer irgendwas gehen und man muss eben die Wege finden, das hinzukriegen. Und das beginnt, du hast richtig gesagt, auf dem Fußballplatz jedes Wochenende und geht weiter am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. 18:30 Uhr, ein Heimspiel, ein Topspiel. Das ist ja dann schon mal eine besondere Bezeichnung, die dem Ganze auch gerecht werden sollte. Hoffen wir natürlich allein, um ein gutes Spiel zu sehen. Und ich würde sagen, Carsten, wir machen die Überleitung jetzt, da wir schon ein bisschen fortgeschritten sind, mit dem Personal, mit dem Borussia das angehen könnte.
Aufstellungstipp.
Ja, über alle Zweifel erhaben und mit einer Top-Parade gegen Leverkusen. Moritz Nikolas im Tor. Aber davor, Carsten, könnte es ja jetzt schon eigentlich auf jeder Position ein bisschen mehr Diskussion als sonst geben.
Ja, es fängt ja damit an, ob jetzt Dreierkette, Viererkette oder Fünferkette oder wie man es immer nennen will. Also da ist ja die Tür aufgemacht für genau diese Diskussion. Wobei ich sage, dass mir eigentlich dieses 3-4-2-1, 3-4-1-2, wie immer man es nennen will, gut gefällt. Und wenn wir hinten mal anfangen, finde ich, dass diese Reihe dort, dass die sich ganz gut gemacht hat mit Joe Skelly und mit Dix und LVD und Kiarodia. Ich könnte mir vorstellen, dass da, wenn es zu einer Viererkette kommt, was ich vielleicht gar nicht unbedingt glaube, aber dass dann der gute Fabio Kiarodia erstmal da nicht dabei sein würde, dass man eben sagt, Kevin Dix, der fand ich auch eine wirklich saubere Partie gespielt hat, natürlich immer noch wirklich ankommen muss in der Bundesliga richtig, also mit dem Speed, mit all den Dingen da auf jeden Fall noch zu tun hat, aber er und Nico Elvedi sind dann für mich schon das in einer Viererkette das Duo, und die Frage wäre halt, wenn es eine Dreierkette gibt, ob dann vielleicht sogar Fabio Kiarodia weichen muss und dafür Marvin Friedrich reinkommt. Also Eugen Polanski hat es nochmal ganz klar gesagt, wir haben ja nicht nur einen Kader, um einen Kader zu haben, sondern wir haben einen Kader, um alle Leute zu nutzen. Und er hat auch gesagt, ich habe zu allen Spielern eine gute Beziehung. Die definiert sich dann ja am Ende auch darüber, ob alle Spieler wirklich das Gefühl haben, dass sie dann auch eine Rolle spielen. Und wenn dann einfach manchmal eine Leistung vielleicht nicht so ist oder ein Leistungszustand nicht so ist, dann kann auch gewechselt werden. Bin gespannt. Ich persönlich würde tatsächlich bei dieser Dreierkette bleiben, weil eben du hast es gesagt, diese Konstellation, sich gegenseitig zu helfen mit den vorgezogenen Flügeln, mit dann auch Joe Skelly und Lukas Ulrich. Ich glaube, das ist im Moment das, was der Mannschaft Stabilität gibt, auch mit dieser Doppel-Sechs mit Reitz und Engelhardt. Also ich habe jetzt frecherweise mal eben diese sechs Personen
frecherweise meine Abwehr nicht angehört.
Du sollst ja jetzt zu Wort kommen, weil es ist ja das Gesamtkonstrukt, das ich meine. Also ich würde tatsächlich nur zur Diskussion stellen, Friedrich oder Kiarodia.
Ja, oder keiner der beiden, ne? Ist ja dann eigentlich auch eine Variante.
Genau.
Ich sehe auf jeden Fall Ulrich und Skelly, weil ich muss auch, habe ich glaube ich noch nicht Skelly loben, da war ich echt überrascht. Man denkt ja bei jedem Vorstoß immer, okay, das ist jetzt der eine Vorstoß für die nächsten vier Wochen, aber da war ja einiges gegen Leverkusen, wirklich auch mit viel Selbstbewusstsein, so eine kleine Rudelbildung noch mitgenommen. Also das hat mir echt gut gefallen und defensiv eben für seine Verhältnisse auch stabil, weil er irgendwie sehr, sehr griffig ist. Ich schwanke so, wie es dann wirklich, also Frankfurt hat ja auch eine andere Grundordnung in der Regel als Leverkusen. Das kann man dann auch vielleicht eher mit der Viererkette verargumentieren. Ich mache jetzt einen ganz großen Vorschlag. Also du hast ja auch die große Linie schon gezeichnet. Wenn ich das Personal da sehe im Mittelfeld, denke ich mir manchmal, das riecht von den Profilen irgendwie ein bisschen nach so einer Mittelfeldraute. Ob die dann wirklich so aussieht immer, ist die Frage. Aber Engelhardt vor einer Viererkette auf der 6, dann Kastrop und Reitz auf den Halbpositionen und Stöger, so ein ganz klarer Zehner hinter einem Doppelsturm, hätte mit diesem Personal in meinen Augen auch was. Und dann wäre tatsächlich Tabakovic für Kiarodia die einzige Änderung. So könnte es dann gehen. Aber ja, es ist viel im Schwange. Ich weiß gar nicht, wir müssen uns jetzt gleich wahrscheinlich einmal richtig festlegen, aber das wollte ich jetzt auch nur mal einwerfen.
Ja, also bei der Raute, das ist ja das Bernd-Kraus-System, so würde ich es jetzt mal nennen, mit der Gladbach Mitte der 90er Jahre wirklich erfolgreich war mit dieser Raute. Es ist auch das, die Grundordnung, mit der Marco Rose hier groß auftrumpfen wollte, sie aber nach kurzer Zeit wieder verworfen hat, weil die Raute, wenn man so manchmal mit Trainern spricht, die Raute doch sehr viel offene Räume da bietet, gerade auf den Flanken. Da bin ich mir nicht sicher, zumal ja dann auch diese Zentrumsdichte, die Eugen Polanski gerne anspricht, natürlich mit den beiden eingerückten Außen, aber dann wäre es ja sozusagen ein 4-2-2, jetzt muss ich mal im Rechnen, 4-2-2-1, 4-2-3-1.
4-2-2-2.
Ja, so, genau, so wäre es dann. Deswegen, also eine Raute sehe ich tatsächlich nicht, weil die klassische Raute würde ja bedeuten, so wie damals mit bei Bernd Kraus eben, dass man relativ große freie Räume in der Mitte hat oder eben auf den Außen. Da muss man schauen, da braucht man dann wirklich richtig starke und auch vorstoßstarke Außen, das waren damals ja Thomas Kastenmeier und Jörg Neun. Wir wissen beide, welche Rolle sie gespielt haben, wie wichtig sie auch für das Funktionieren dieser Raute waren. Bin gespannt, aber so von der grundsätzlichen Personalität her würde ich mir in einem, um jetzt zurückzukommen zur Aufstellung, wie man sie machen könnte, also ich würde mich jetzt auf dieses 3-4-2-1 festlegen und dann sagen, ein bisschen mehr offensive Spielkultur, vielleicht statt Jens Kastrop, dann Reyna zusammen mit Stöger, könnte ich mir ganz gut vorstellen im offensiven Mittelfeld und dahinter eben Engelhardt, der meines Erachtens nach wirklich sich richtig gut positioniert hat, der einen sehr stabilen Eindruck macht und gerade im Moment, muss ich sagen, für mich ein bisschen vorm Sander steht, vor Philipp Sander. Und ja, das wäre dann meine Idee für das offensive Mittelfeld.
Ja, Gio Reyna finde ich jetzt auch nicht verkehrt, aber ich habe den Eindruck, dass das gegen Frankfurt nicht so zielführend wäre, weil der Lauf von Kastrop zum vermeintlichen 1-0 war ja genau das, was jetzt auch wieder gefragt sein könnte. Ich meine, wenn man Frankfurts Spiel gegen Union gesehen hat, da hatten die 78% Ballbesitz, also ganz viel sollte man ihnen jetzt nicht lassen, aber ja, ein bisschen mehr wahrscheinlich auch. Frankfurt ja gerne mal selber die Mannschaft, die weniger als 50% Ballbesitz hat. Im Grunde lande ich dann vielleicht sogar bei Never Change a Team, das in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hat. So, also das wäre so, damit macht man sich am einfachsten, denn Jens Kastrop war ja nun einer der Besten, hat genau das gezeigt, was man von ihm braucht und dann kann man es machen wie gegen Leverkusen, einfach Mitte der zweiten Halbzeit schauen, welchen Input dieses Spiel jetzt noch braucht. Also ja, mal schauen. Ich bin echt unentschlossen, jetzt müssen wir gucken, in was wir es am Ende final gießen, aber allein, dass man jetzt hin und her debattieren kann und abwägen kann mit Blick auf den Gegner, mit Blick auf die eigenen Möglichkeiten, ist ja schon eine gute Sache. Immerhin können wir uns, glaube ich, festlegen, Carsten, also Robin Hack ist ja eh weiterhin verletzt, es kehrt sonst keiner zurück, Honorar wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht wird so ein Mr. X im Kader zumindest, Whale Moya, mal gucken, ob es reicht, aber natürlich noch nicht für die Startelf. Ja, worauf einigen wir uns final?
Also erstmal ein Wort noch zu Haris Tabakovic. Nochmal, es freut mich wirklich für ihn, dass er dieses Tor gemacht hat, dass er wirklich unterstrichen hat, welche Qualitäten er hat. Ich glaube, er hat auch keinen Hehl daraus gemacht, als wir in dem Interview hatten, dass er jetzt hier nicht der große Techniker ist, der sich hinten die Bälle holt und dann also hier so ein Harry Kane-Typ ist, der im Grunde ein Spielmacher mit der Nummer 9 ist, sondern er ist ein ganz klassischer Zielspieler im Strafraum. Also muss dann Eugen Podanski, wenn er sich, und ich würde das tun, einfach diesen Schwung des Tores mitnehmen, das vielleicht umdrehen, dass man dann eben Maschino als Option auf der Bank hat. Würde dann tatsächlich sagen, Tabakovic.
Maschino kann natürlich auch hängend.
Er kann auch hängend, ja. Er hat das ja so schön gesagt, ich bin eine 9,5. Also mal ein ganz neuer Ausdruck dafür. Ja, also auch spannend. Dann würde ich fast sagen, Reyna und Maschino. Also ich würde gerne den Reyna sehen, weil er einfach auch für diese Spielkultur steht. Ja, er ist vielleicht nicht der harte Kerl, den man sich gegen Frankfurt vorstellt, aber bitteschön, Borussia Mönchengladbach hat ein Heimspiel. Ich erinnere da an die Worte von Eugen Polanski, wir wollen unser Spiel durchbringen. Das heißt also, gerade im Heimspiel, gerade diese Heimschwäche war ja nun auch ein Faktor, der letzten Endes über den Gerardo Seoane gestolpert ist und dann eben zu Hause jetzt auch mit der klaren Botschaft an den Gegner, nein, wir verstecken uns nicht. Nein, wir wollen nicht die Verteidigungsvariante, was ja ein bisschen diese Wahl von Kastrop dann auch beinhaltete, weil er eben dann quasi den dritten Sechser eingebaut hat, der Eugen Polanski. Jetzt wirklich zwei offensive Zehner. Man darf mit Sicherheit auch über Florian Neuhaus sprechen. Also an der Stelle Neuhaus oder insbesondere Reyna dann vielleicht in die Mannschaft, um einfach den Frankfurtern auch zu zeigen, wer Herr im Hause ist. Im Borussia-Park und Polanski hat es ganz klar gesagt, wir gucken nicht auf den Gegner, wir wollen erstmal auch unser Spiel durchbringen. Und da glaube ich ein bisschen mehr noch Ballkontrolle dann eben auch mit ballsicheren Spielern wie Reyna bringt Borussia dann in dem Moment vielleicht weiter. Und ich glaube auch Polanski
scheut sich nicht. Ja, da sehe ich die große Gefahr, dass halt Frankfurt das macht, was Gladbach gerne tun würde, dass natürlich Borussia dann vielleicht hinten mal der Speed fehlt und man überrumpelt wird von den schnellen Frankfurtern. Ich weiß gar nicht, ob das zielführend wäre. Ich fand es in der Kompaktheit, die jetzt aber nicht im eigenen Strafraum sich nur verbarrikadiert hat, gut. Also vielleicht muss dann die Trainingswoche auch einfach die Antwort geben. Bei Reyna, Stöger und Tabakovic, ja, frage ich mich, okay, der Ball in die Tiefe, der müsste dann eigentlich an der Strafraumkante kommen, weil sonst wäre der Weg aufgrund der Spielerprofile ein bisschen zu weit. Also Tabakovic muss man jetzt ja nicht außerhalb des Strafraums auf die Reise schicken.
Nö, und das ist eben die Aufgabe, die dann vor allem auch ein Rocco Reitz hat, eben den Ball nach vorne zu bringen als Umschaltsechser, abgesichert durch Engelhardt natürlich. Und man, ja, wie gesagt, am Ende wird es, muss man eben auch schauen, was auch wichtig ist, dass natürlich beide Flügelverteidiger dann auch entsprechend Bälle in den Strafraum bringen. Man erinnert sich dann so ein bisschen an das 80er-Jahre-Fußballspiel der Borussen, als eben Michael Fronzek und Bernd Kraus oder André Winkold da tatsächlich auf diesen Positionen, die damals noch nicht Schienenspieler hießen, sondern Außenbahnspieler, die Bälle wirklich teils auch aus dem Halbfeld auf die starken Kopfballspieler mit Rahn, mit Mill, mit Kriens gespielt haben. Und so kann man sich das ja, um einfach auch ein Spielfeld schnell klein zu machen, zu überbrücken und eben Tabakovic zu suchen, entweder als jemanden, der den Ball vorne festmacht oder der direkt auch zum Abschluss kommt mit guten Flanken. Wir haben es ja gesehen, dass auch Joe Skelly da jetzt in dem Leverkusen-Spiel durchaus bessere, weit bessere Vorstöße gehabt hat als in den Wochen vorher. Ja, ich bin mal gespannt und klar, die Trainingswoche wird das ergeben, aber ich finde es einfach spannend, dass man jetzt diese Dinge diskutieren kann. Und das zeigt ja auch, Yannick, dass dieser Kader schon auch eine gewisse Breite hat, dass man einfach nur, ich meine, es fehlen immer noch Kleindienst, es fehlen Honorar, es fehlen Hack. Und es fehlt ein Gumu, der wahrscheinlich schnellste Spieler im Kader. Dass diese Leute dann trotzdem in der Breite der Kader trotzdem noch was hergibt, das sagt ja auch was aus. Und dass man
ja gut, jetzt, wenn man jetzt quasi die Gegenrede anschickt, könnte man sagen, wenn man so leicht immer alles umstellen kann, dann fehlt es an Klarheit vielleicht bei den
Problemen. Ja, aber da gut, dann hat man, ich meine, dann Gegenrede hat man natürlich immer. Also ich glaube auch nicht, dass Eugen Polanski jetzt das System von Spiel zu Spiel wechselt. Ich weiß nicht, ob das dem Kader entgegenkommen würde, sondern er wird sich irgendwann sicherlich auch auf eine Grundordnung, die seine Hauptgrundordnung ist, festlegen. Roland Wirkus hat ja gesagt, wenn man auch bei der Vorstellungs-PK von Polanski, dass er im Grunde zwei Grundordnungen hat, die eben seine Favorisierten sind. Eine davon ist eine Viererkettenvariante, die andere eine Dreierkettenvariante. Vielleicht lernen wir jetzt die Viererkettenvariante kennen. Es gibt ja auch dieses klassische 4-3-3, wo man dann eben mit zwei Achtern und einem Sechser gegen den Ball dann drei Sechser operieren kann. Ja, also einfach ein spannender Ansatz, sich da die Gedanken zu machen. Und nochmal, die Tiefe des Kaders beinhaltet dann eben auch, dass irgendwann nochmal ein Velmoja dazukommt. Möglichst kurzfristig wahrscheinlich, dass dann eben Charles Herrmann, dürfen wir ja nicht vergessen, der hat sich aber richtig gerade hingestellt mit seinen wenigen Minuten in Leverkusen, dass da einfach von hinten auch nochmal was kommt.
Ja, und die Hochspannung kommt dann wirklich dazu, wenn Tim Kleindienst zurück ist, und man kann sich schon ausmalen zumindest, dass das einer ist, der, ja, wo wir dann nicht mehr abwägen müssen, ne, was Borussia braucht, sondern der in jeder Konstellation eben funktioniert. Deswegen ist er auch deutscher Nationalstürmer, natürlich, und deswegen wird er so schmerzlich vermisst.
Wobei, ganz kurz, entschuldige, dass ich die unterbreche, aber bestenfalls ist es ja genau nicht so, dass er ohne weiteres gesetzt ist. Bestenfalls hat sich ja bis dahin, ne, aber Kleindienst ist erstmal Kleindienst.
Da will ich Tabakovic, ne, wirklich nicht zu nahe treten.
Nein, Maschino, Tabakovic, also es gibt ja verschiedene, aber Kleindienst ist erstmal natürlich Kleindienst.
In den ersten Wochen, da sehe ich auch noch weite Wege zu gehen, dass er auch einfach den Output hat, den Kleindienst haben kann. Ob man es jetzt an Schüssen, an Expected Goals und so weiter festmacht. Also, und diese Effizienz, die er in Kiel hatte, die geht ihm ja auch noch bislang ab. Ich meine, die Kopfballchance war super in Leverkusen. So Dinger müssen dann eigentlich auch mal sitzen. Also ja, gerade Machino würde ich sagen, er ist jetzt nicht Fremdkörper, aber da gibt es noch einiges zu tun auch.
Ja, definitiv. Ich sag ja, ne, bestenfalls würde es sich so entwickeln. Aber grundsätzlich gilt natürlich, einige Spieler sind mehr Kleindienst als andere. Und da wird Kleindienst, glaube ich, wenn er dann fit ist. Also er muss natürlich erstmal wieder in die Kleindienstform auch kommen, über die wir gerade sprechen. Aber klar, du musst ja auch Spieler haben, die in einer gewissen Weise gesetzt sind, um einfach auch ein Gerüst zu haben. Und da gibt es natürlich einen Moritz Nikolas, einen Rocco Reitz, einen Nico Elvedi, dann auch einen Tim Kleindienst. Aber beispielsweise bei Franck Honorat, der wird sich vielleicht dann schon strecken müssen, je nach System, das dann eben gespielt wird. Da wird man dann schon gucken können. Robin Hack ist vielseitig, kann in die Mitte vielleicht auch mal rücken, ganz andere hängende Spitze vielleicht spielen. Ich bin wirklich gespannt, aber für den Moment kein Hack, kein Honorar. kein Honorar. Und ja, deswegen trotzdem einiges an Möglichkeiten. Aber ich bin jetzt auch, wie gesagt, vorne. Da gebe ich dir recht, Maschino hat noch einigen Nachholbedarf. Bin ich jetzt erstmal bei Tabakovic, weil der hat zumindest im Vorteil gegenüber Maschino, er hat getroffen.
Das stimmt. Und jetzt bin ich fast davor, die schon wieder den Vortritt beim Tippen zu lassen. Vielleicht darf ich trotzdem mal unhöflich.
Hau rein.
Zuerst. Und ja, komm, jetzt reiten wir diese Welle auch, wenn sie so sich, also ist noch keine Welle, aber ein Wellchen und verbreiten mal wieder was Positives und Zuversicht hier. Und ich sage, Borussia schlägt Eintracht Frankfurt und zwar mit 3:1.
Ja, also ich will jetzt da keine Gegenrede machen. Die Frankfurter, wie gesagt, waren zuletzt jetzt auch nicht so furchterregend. Gut, gegen Galatasaray waren sie das definitiv, aber da hat Galatasaray ja auch seinen Teil dazu beigetragen, meiner Meinung nach, dass den Frankfurtern relativ leicht, also kein Spiel in der Champions League ist leicht, also ich will das überhaupt nicht abreden, aber das Spiel gegen Union Berlin hat ja schon gezeigt, wie man Frankfurt packen kann. Und dass Frankfurt vor allem zu packen ist, auch von normalen Mannschaften in der Bundesliga, zu denen Borussia Mönchengladbach definitiv zählt. Also ich sage, was Union Berlin kann, kann auch Borussia Mönchengladbach. Und pass auf, was jetzt kommt. 4:3.
Ja, mein, warum nicht? Also das wär ein Top-Top-Spiel auf jeden Fall. Und
ganz kurz noch eingeworfen, da ich ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht arbeite, hoffe ich, dass Borussia 4:0 führt und am Ende dann
knapp. Ja, es ist ja Samstag, ist ja kein Spielberichttag.
Ja, okay. Können sie von mir aus auch 4:3 in der 2. Minute der Nachspielzeit machen. Dann ist es alles gut.
Ja, jetzt am Sonntag war mal wieder großer Umschreibetag, natürlich in der Nachspielzeit, aber das sei den Borussen gegönnt. Es brachte ein 1:1 beim Bundesliga-Debüt des Trainers Eugen Polanski, der, unser Kollege Thomas Gulke hat es gesagt, damit auch eine gewisse Serie fortsetzt und einer Verantwortung gerecht wird, denn nur Bernd Kraus hat wohl seine ersten Spiele in der Bundesliga als Borussia-Trainer verloren.
2:5 gegen den ersten FC Saarbrücken war, glaube ich, der Auftakt. Lieber Bernd Kraus hat sich gerade am Knie was machen lassen, gute Besserung da. Und ja, leider müssen wir das konstatieren. Ja, es war ein Spiel gegen Saarbrücken, das verloren wurde. Aber Eugen Polanski spielt bei seinen Debüts, damals 90-Minuten-Debüt in der Bundesliga gegen Leverkusen, wie gesagt 1:1, jetzt 1:1 und gegen Frankfurt. Wie gesagt, erwarte ich viele Tore, du ein paar weniger, aber am Ende erwarten wir einen Sieg und ja.
War das gleich sein Startelfdebüt gegen Leverkusen?
Nein, es war sein erstes Spiel über 90 Minuten. Also ja, man muss okay. Das erste Mal hat ja viele Facetten und in dem Fall war es eben diese und vor allem war es ja sein erstes Tor, was er geschossen hat. Das war insbesondere, es hat ihm ja gefallen. Er hat das offenbar ja auch gleich nachgeguckt, ob es stimmt. Also er vertraut unserer oder meiner Statistik dann nicht so, aber oder unserer Statistik, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall darf man sich, glaube ich, auf ein abwechslungsreiches Spiel freuen, was dem Wort Topspiel schon gerecht werden könnte.
Ja, in dem Sinne eine lange, pickepackevolle Folge, aber natürlich angemessen würde ich sagen nach dieser Woche. Euch eine schöne nächste Woche, viel Spaß gegen Frankfurt und wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.